Ich starte mit der Phase 3 und Phase 4. Die werde ich nur kurz erläutern, weil ich dann mit uns eine praktische Sache machen möchte, einen Austausch haben, und wir werden dann im zweiten Teil nach der Kaffeepause, ja, die Zettel kannst du vielleicht vorher verteilen, ruhig schon. Ja, das müssen die Leute, was sie verpassen, wenn sie nicht kommen. Also da werden wir zwar Praxis haben, aber ich werde noch sehr viel sagen, wie ein Charisma reifen kann. Also ich werde es einfach erläutern an unterschiedlichen Beispielen, das geht daraus hervor. Aber jetzt gehen wir erstmal in, also das kannst du ruhig verteilen. Was man hat, hat man. Also wenn man das hat, hat man das. Wenn dann jemand einschläft, wacht er auf und sagt, hey, ich bin voll dabei. So. Ich hatte von 4 Phasen gesprochen, die in dem christlichen Charisma typisch sind, meines Erachtens. Offenbarungsempfang. Du empfängst eine Information von Gott. Die kommt nicht aus deiner Erfahrung heraus, nicht aus deinem Wissen heraus, sondern manchmal oder meist bist du selber davon überrascht. Das ist Offenbarung, ja. Und die unterschiedliche Weise, wie Gott mit dir spricht, ich sage, Gott ist mir zum Heiner geworden, er spricht die Heiner-Sprache, er spricht jeden so an, er gebraucht Symbole, die dir was sagen, mit denen du was anfangen kannst und so weiter. Da geht also die Inkarnation, die Fleischwerdung, die Menschwerdung Jesu weiter, multipliziert sich in vielfacher Weise. Offenbarungsempfang. Dann die zweite Phase, die sehr ausschlaggebend ist. Nach meiner Einschätzung laufen hier die meisten Sachen schief. Die Frage der Deutung bzw. Hermeneutik. Was will Gott wirklich sagen? Was ist die Aussage? Also, wenn man Bilder hat, ja, das kann man mit reinnehmen, aber es muss eine klare Aussage sein. Ja, also das ist wesentlich, auch wann ich das wagen soll. Viele sagen, muss ich das, früher hatte ich den Eindruck, wenn ich eine Offenbarung empfange, muss ich das sofort aussprechen in einer Versammlung. Es gibt in den Anweisungen im 1. Korintherbrief des Apostel Paulus ja so Anweisungen, ihr könnt alle prophezeien, wenn jemand da gerade prophezeit und ein anderer empfängt was, soll er den erstmal reden lassen, so nach dem Motto. Es muss alles spontan kommen. Ich glaube gar nicht, das muss alles spontan kommen. Es hat aber, soll für alles Platz sein, auch in gottesdienstlichen Versammlungen. Das ist ein Thema für sich. Nach dem Motto, es gibt Offenbarungen, die, wenn Gott die gibt, die sind zwar klar, aber sie werden immer klarer und die brauchen, ich nenne das Inkubations-, also Reifungszeiten. So ähnlich wie Frühchen, also frühgeborene Kinder, die müssen erstmal so in den Brutkasten da rein und dass sie ein bisschen weiter noch einen Eindruck haben, sie sind im Mutterleib. Also das muss noch reifen. Und da ist es wichtig, dass wir nicht zu schnell Dinge einfach weghauen. Sag, ich habe einen Eindruck, das muss ich dir jetzt sagen, der hat mir gesagt, ich bin ganz unruhig. Deine Unruhe ist nicht der Maßstab für Gottes Zeitpunkt. Das heißt, wirklich immer wieder hinhören, ist es Zeit, soll ich das sagen, wann soll ich das sagen und auch wie soll ich es sagen. Wirklich mit Gott fragen, wie ist das möglich, und bei der Weitergabe, denn besonders das, was ich heute Morgen versucht habe, deutlich zu machen, den Respekt vor der Person, zu der du sprichst oder der Versammlung oder dem Gegenüber, das soll deutlich werden. Ich habe also Versammlungen gemacht, miterlebt in starken charismatischen Gruppierungen und ich habe viel gelernt da auch, aber ich habe auch viel gelernt, wie ich es nicht gut finde. Zum Beispiel, wenn Leute, Propheten nach vorne kommen, also Gott hat mir gezeigt, hier im Raum sind 3 Leute, die haben Schwierigkeiten mit ihrer Schwiegermutter und die ist schon tot. Wer sind die Personen? Also so ging das da, ja. Und dann sollten die sich outen. Ja, ich habe Probleme mit der Schwiegermutter, die saß möglicherweise neben einem, ja. Also das geht nicht. Das ist ein Bloßstellen. Oder anders im Heilungsdienst. Ich sehe, hier sind 3 Leute, die haben schwere Hämorrhoiden leiden. Steht doch bitte mal auf, oder steht ihr schon? Ja, so ungefähr, ne? Ist der Witz vollkommen. Also von daher wirklich immer die Achtung des anderen im Blick zu haben, ihn nicht bloßzustellen, wenn es Einzelpersonen sind. In der Seelsorge ist das ganz wichtig. Auch wenn Gott was offenbart, was den anderen sozusagen ja fast erschüttert, ihm immer einen Raum zu geben, dass er weiß, Jesus, er ist ein geliebter Mensch Gottes. Und deshalb spricht Gott zu ihm. Selbst die Gerichtsworte, die Gott in der Offenbarung gibt, wenn du die Liebe Gottes dabei nicht im Blick behältst, dann gehst du kaputt. Der treibende Motiv ist immer die Anochä Gottes, die wartende. Gott sagt, da muss was geändert werden, ich will da was ändern. Also, dass wir das im Blick behalten, auch bei den Einzelnen in der Seelsorge. Wenn wir das selber nicht mehr im Herzen haben, disqualifizieren wir uns als christliche Seelsorger. Wir können so viel Fachwissen haben, wie wir. Das macht einen Seelsorger nicht aus, Fachwissen. Sondern das Genuine, jetzt sage ich das, wenn du nachher damit Schwierigkeiten hast, du Seelsorgemeister, dann ist es dein Problem. Also das Seelsorgerliche ist, dass du die Liebe Gottes im Herzen hast. Und dann kommt dazu ein besonderes Charisma der Seelsorge, ist ein Charisma ja, oder auch eine Begabung, die Gott dir mitgibt. Und wenn du dann noch zusätzlich Training hast und Wissen und in einem Regionalvereinigung oder sonst wo bist, umso besser. Ja. Aber das Typische ist, dass du im Namen Jesu handelst, sprichst und zuhörst und da bist, anstelle Jesu. Das ist der Kernpunkt, Gedanke. Gut, also diese Deutungsfrage, das braucht Zeit. Ich weiß von einer Prophetie, die mich sehr bewegt hat. Und ich habe mich nicht getraut, die zu sagen. Die war auch sehr schwierig. Ich habe die im Herzen behalten, dann habe ich sie leitenden Leuten mitgeteilt. Die sagen, Mensch, warte noch mal, ist von Gott, aber es ist nicht dran. Und dann nochmal, dann habe ich es im Ältestenkreis bei uns mitgeteilt, warte, es ist noch nicht dran. Und dann waren 7 Jahre vergangen. Und dann sagte Gott, jetzt ist es dran. Jetzt gibt diese Prophetie weiter. Ja, die richtete sich auch an viele Menschen, also es war nicht nur eine. Meine ist auch in einem der Bücher beschrieben, Prophetie über Deutschland, Europa. Aber das war jetzt sehr schwierig zu handeln. Immer sagen, wann ist es denn dran? Und immer zu hören, da ist eben das große Geschenk der Gemeinde Jesu. Dass sie aufeinander achten und hören. Und nicht selber uns unter Druck setzen. Ja, das kann ich euch nur mitgeben. Bei der Weitergabe, da habe ich vieles schon gesagt dazu, also in der dritten Phase, wie gibt man das weiter? Wir finden die sogenannte Botenformel, so spricht der Herr, eigentlich gar nicht im Neuen Testament. Einmal der Agabus, Prophet Agabus, tritt einmal auf in der Apostelgeschichte und dann sagt er, so spricht der Geist. Und dann gibt er das zwar, was er gehört hat, aber er deutet es gleich, also in der zweiten Phase, und sagt dem Apostel, er soll nicht weiterreisen, weil er da umkommen wird. Ja? Und diese Geschichte mit dem Gürtel. Und diese Deutung, die nimmt Paulus nicht an und sagt, nee, also es ist schön, dass du geredet hast, aber die Deutung, nee, ich muss dahin. Ja? Also da kann man sich auch täuschen und das geht dann schon in die Prüfung rein. Also da hat er sich getäuscht. Also wir haben keine Autoritätsformeln zu nennen. Du musst dich nicht aufplustern, hallo, ich weiß mehr als ihr alle, ich bin dichter am Herrn dran und all diese Sachen. Wenn das in deinem Herzen irgendwo keimt, ist schlecht. Ja. Bitte den Herrn, dass er dir Demut schenkt. Ja. Je mehr Verantwortung du hast, das Jesuswort gilt, lern von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ja. Dass man sich da, dass man das nicht, kein Machtmissbrauch treibt, keine, wie heißt das, Missbrauch, geistlichen Missbrauch, ja, dass man sagt, Gott hat mir gezeigt, du sollst in die Eskimo-Mission. Du sagst, ich friere jetzt schon. Ja, das kann nicht vom Herrn sein, so ungefähr. Oh, Gott hat es mir aber gezeigt und dann gehst du hin und erfrierst dort. Ja, also das, ob das alles vom Herrn ist, das ist geistlicher Missbrauch. Da muss ja auch was zusammenkommen wirklich. Die Weitergabe, also wie gesagt, in Demut, in Liebe, auch, ich habe das hier ein bisschen ausgeschrieben, der prophetisch Reden ist hier offenbar unter Kontrolle seines Geistes. Also die Ekstase spielt keine Rolle. 1. Korinther 14, ne, diese Angabe im Gottesdienst, wenn jemand ein prophetisches Wort hat und ein anderer hat, dann soll er warten. Wenn du in Ekstasis bist, griechisch, Ekstase, das heißt, du bist nicht mehr unter Kontrolle deines Körpers und deiner Sinne. Das ist Ekstasis. Ja? Dann kannst du nicht sagen, ich warte mal. Und dann ist jeder Gottesdienstablauf schwierig. Ja? Wenn wir nur noch Ekstase hätten hier, und ich glaube, ihr seid auch ziemlich weit davon entfernt in Wiedenest, um es mal so zu sagen. Was aber nicht bedeutet, dass Ekstase was Böses ist oder etwas ist, was, wenn ich in Ekstase wäre, ekstatische Zustände hätte, also wo ich nicht mehr unter Kontrolle, dass das immer vom Herrn nicht gebraucht werden kann. Ich will euch dafür ein Generalbeispiel geben. Das ist das Beispiel, was Paulus bringt im 1. Korinther 12, wo er auch schreibt, er war in Ekstasis und er weiß nicht, in welchem Himmel er gelandet war. Und das andere Beispiel, Apostelgeschichte 10, wo Petrus auf dem Söller oben auf dem Dach betet. Und da heißt es, er war in Ekstase. In Ekstasis. Ja? Also entweder hatte der so einen Hunger, dass er nicht mehr Herr seines Sinnes war. Ich weiß es nicht. Und dann kriegt er noch diese Vision, kann auch nicht deuten. Und er sagt, Herr, ach, mit Petrus muss ich wohl anders reden. So mit Bilder gucken ist nicht sein Ding. Gleich klingelst draußen, da gehst du mit. Das hat er verstanden. Ja, also. Und da fing für ihn die Heidenmission an. Also Gott spricht die Sprachen, die wir verstehen. Die Weitergabe. Also man ist unter Kontrolle, man braucht eine Nüchternheit, eine vom Geist gewirkte Nüchternheit, Demut und Risiko und Lernbereitschaft. Man macht auch viele Fehler. Und deshalb finde ich, ist die Implantierung, die Gemeinde ist so eine Art Inkubator. Ist so eine Art Brutkasten für eine gesunde Entwicklung von Charismen. Dass man mit Charismen sehr viel Käse machen kann, da kann man Brüder Bücher drüber schreiben. Aber wie geht es denn richtig? Wie können denn die Gaben so eingesetzt werden, dass die Gemeinde auferbaut wird und gestärkt wird und dass der Dienende dabei selber Freude und Kraft empfängt? Denn das ist auch ein typisches Merkmal. Wenn du ein Charisma von Gott bekommst und du praktizierst das und setzt das ein, kostet es zwar auch gewisse Energien, aber du empfängst viel mehr Kraft. Du kriegst eine Energiespritze, weil nämlich der Herr das Wesentliche macht. Das ist das Interessante. Also ich denke, das weiß doch jeder. Nehmen wir mal so Beispiele. Also ein Kollege von mir, Thomas Klemm, vielleicht kennen ihn einige, ist schon hochbetagt. Der kommt aus Sachsen, der hat immer gesagt, wir dienen enorme Schniefen und Schnelfen, sagte der so. Also war lustiger Gesell und sein Hauptcharisma ist die Seelsorge. Und wir haben ihn damals bewusst ins Pastorenteam in Hannover dazu berufen, weil das war bei uns schwach aufgestellt. Und Thomas kam abends in den Ältestenkreis und sagte, Das war ein Tag, Brüder, ich will euch erzählen. Die sagen, nein, das ist zu viel. Oh, ich habe 10 Seelsorge. Ja, und er blühte auf, je mehr Seelsorge er hatte. Er fing an zu glühen sozusagen. Ja, wenn man mir gesagt hätte, ich habe jetzt 10 Seelsorgetermine, dann würde ich vorher schon Burnout kriegen, allein wenn ich die Namen alle lese. Weil das ist nicht mein Kerncharisma. Ja, ich sage, wie soll das gehen, Herr? Ja. Oder predigen. Ich predige gern. Und vielleicht ist es auch ein Charisma, was Gott einem gibt. Ja. Und wenn wir in Braunschweig haben wir sonntags, normalerweise wer predigt, ist dreimal dran. Also wir haben 3 Gottesdienste sonntags und manchmal zwischendrin auch noch was. mit den Anderssprachigen oder nicht deutschsprachigen. Und abends dann nach dem Abendgottesdienst kommen die treusorgenden Geschwister. Jetzt ruh dich aber aus. Jetzt bist du fertig, so ungefähr. Und ich sage, nee, ich würde am liebsten weitermachen. Dumm laufen, dass es zu Ende ist. Ja, weil es mich selber stärkt. Wenn du in einem Charisma dienst, empfängst du Kraft. So wie Jesaja das sagt, du gehst von einer Kraft zur anderen. Ja. Und was uns Kraft kostet, ist, wenn wir Dienste tun, wo wir einfach keine Begabung und Beauftragung von Gott haben. Weil sie getan werden müssen, gibt es auch solche Sachen. Nicht jeder hat das Charisma der Diakonie und trotzdem müssen Stühle gerückt werden, sage ich mal so. Ja. Also, dass man anständig sitzt, meine ich jetzt, nicht im Sinne einer okkulten Praxis. Also, es gibt Freude. Das Miteinander von Propheten und anderen Leitern ist ausschlaggebend. Epheser 4, das will ich hier nur kurz erwähnen. Ort, Zeit, Form und auch Adressat, also Empfänger der Botschaft, müssen vor der Weitergabe von prophetisch Redenden bedacht werden. Für den Bereich des gottesdienstlichen Geschehens gibt es eine klare neutestamentliche Anweisung, die für den Frieden und die fruchtbaren Anwendung sorgen. Besondere Umsicht ist vonnöten, wenn prophetische Gaben in der persönlichen Seelsorge zur Anwendung kommen. Die Gefahr der Manipulation kann dadurch gewehrt werden, indem Prophetie nach Möglichkeit auch unter Zeugen weitergegeben wird. Ich will hier nochmal einen Einschub machen, vorhin von der Frage, für die ich mich herzlich bedanke nochmal. Die Differenzierung, was ist Prophetie und was ist einfach Reden Gottes zu mir? Und muss ich das differenzieren oder ist Prophetie immer ein wegweisendes Wort, was Einschneidendes, Nein, es kann auch einfach was ganz Lockeres sein. Es kann ein schlichtes Wort sein. Also einige werden, wie hieß doch der Ex-Präses von Pfingstbund, Ingolf Elzel, ja, vielleicht kennen den einige. Und er erzählte mal ein Beispiel aus seiner Gemeinde, da wäre ein kleines Mädchen gekommen, 12, 13 Jahre, und sagt, ich möchte auch mal was prophetisch geben. Ne? Und darf ich das? Naja, er sagt, es kommt drauf an, was der Heiland oder was der Herr dir gesagt hat. Ja, also, ich habe gehört, ich soll heute im Gottesdienst sagen, Jesus hat dich lieb. Da sagt Ingolf, das ist gut. Braucht man nicht lange prüfen, so ungefähr. Kein schwieriges, wegweisendes Wort. Und er gibt ihr das Mikrofon und sie sagt, ich habe von Gott gehört, ich soll jemanden hier sagen, Jesus hat dich lieb. Und geht wieder auf ihren Platz. Dann kriegt Ingolf nach dem Gottesdienst einen Anruf von einem Mann, der im Gottesdienst war, sagt, es hat mich umgehauen. Ich bin in den Gottesdienst gekommen und hat gesagt, Herr, ich werde mir das Leben nehmen. Er hat eine ganz schwierige Lebenssituation. So weit habe ich das Beispiel, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. Und dann habe ich gesagt, ich bete nochmal und dann gehe ich in die nächste Kirche. Gott, wenn es dich gibt, dann möchte ich in einem klaren Satz hören, du hast mich lieb. Ja. Und das war für ihn dieser klare Satz. Es ist toll, Und deshalb muss man sagen, es müssen nicht immer die wegweisenden Sachen sein. Oh, ich habe gerade von Herrn gehört, du sollst in die so und so Mission gehen. Es gibt's auch mal. Und da muss man sorgfältig mit umgehen. Manches lernt man auch im Spielerischen fast. Gott mag das, glaube ich. Singet und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Hat was Naives, eine heilige Kindlichkeit. Das soll es nicht zu kompliziert machen. Ich kann mich entsinnen, da war ich in Dorfall, weiß ich noch. Das war irgend so eine Tagung für erlauchte Leute. Irgendwas, eine Seelsorgersache, glaube ich auch. Und ich hatte vorher auch wieder so meine Sachen gebetet und sage, Herr, gibt's noch was? Und es war, als wenn mir der Gedanke kommt, schreib auf den Zettel, ich berufe euch in die Außenmission. Habe ich das also gemacht? Sag, Herr, ist jetzt die Zeitpunkt dran, wo meine Frau und ich dürfen? Und wieder hörte ich innerlich, nee, das steck den Zettel ein, der ist nicht für dich. Der ist für jemand anders. Ich werde dich daran erinnern, wenn du ihn gebrauchst. Ich habe den in meine Tasche gesteckt, ich habe öfter ein paar Zettel in der Tasche und dachte, mal sehen, und es passierte nichts. Ein Ehepaar bat mich dann mittags, ich sollte mit ihnen einen Mittagsspaziergang machen, damit wir frische Luft kriegen. Und dann kamen die raus mit der Sprache und der Mann sagt, ja, also wir haben eine Anfrage von der EBM, ob wir in die Mission gehen, ich bin offen. Und die Frau sagt, ja, ich bin ja auch offen, aber dafür bin ich nicht offen. Also das und war dann so ein bisschen Hickhack und ich stand dazwischen und die Frau sagt, ich will dem Herrn gehören und ich gehöre ihm auch. Und ich habe ihm heute Morgen gesagt, ich gehe mit, aber nur wenn du es mir schwarz auf weiß gibst. Und dann dachte ich, vielleicht hilft der Zettel. Ja. Das ist natürlich ein sehr markantes Beispiel. Das ist nicht immer so klar. Aber dass wir auch auf solche Dinge achten, wie wir was weitergeben und dahin hören und sorgfältig sind. Gut, vielleicht soweit die Prüfung. Das will ich auch noch ganz kurz mit euch durchgehen. Es gehört zum Wesen der neutestamentlichen Prophetie, dass sie eingebunden ist in den Leib Christi, die Gemeinschaft der Glaubenden. Das ist mir ganz wichtig, dieser Satz. Es gibt so viele, wie soll ich das nennen, Leute, die sagen, Gemeinde ist gut, aber es ist nicht der Ort, wo diese Charismen reifen. Und sie tummeln sich überall rum und experimentieren und dabei passieren meines Erachtens auch ziemlich dumme Sachen und schwierige Sachen. Deshalb such die Gemeinde. Wenn du sagst, da höre ich ja alles, was ich schon weiß, nicht schlecht. Ja. Vielleicht brauchen andere dich. Gemeinde ist dazu da, dass wir uns gegenseitig helfen, schützen, stärken, führen, ermahnen, trösten, auf Gott hören, Gott loben. Das ist wesentlich. Hier soll auch gedeutet und geprüft werden. Die Prüfung aller geistlichen Wirkungen und Charismen ist offenbar so wichtig, dass es sogar ein eigenes charismatisches Profil, nämlich die Diakrisis der Geister, die Unterscheidung der Geister gibt. Ich habe dazu ja das eine Buch geschrieben, da ist es ausführlicher drin. Ich will hier nur 7 Merkmale nennen, die einem persönlich helfen können. War es überhaupt Prophetie? Handelt es sich um ein geoffenbartes Wort Gottes, das ermahnt, ermutigt und tröstet? Diese erste Frage ist wesentlich. Oder sehe ich einfach nur eine Landkarte von China und sage, oh, ich habe eine Prophetie, ich sehe die China-Landkarte. Ja, das ist noch keine Prophetie. Du siehst eine Landkarte, du hast eine Offenbarung. Und wenn du nicht das deuten kannst, dann brauchst du zunächst die Gemeinde, bevor es gesagt wird. Die Deutung sollte kommen, bevor es gesagt wird. Vorhin kam die Frage, hat es manchmal in der Seelsorge der andere die Deutung schneller als man selbst? Das kann vorkommen, aber es ist nicht der Normalfall meines Erachtens. Das hat sich so eingebürgert. Ich weiß es auch von einigen, die sagen, ja, aber ich könnte fast Bücher dazu schreiben, was dazu auch schief läuft. Also ein Beispiel, eine Frau kommt, die hat sich entschlossen, sie will sich scheiden lassen. Ja, christliches Ehepaar, beide Mitarbeiter, leitende Mitarbeiter in der Gemeinde. Die Frau sagt, ich leide in der Ehe und was weiß ich, muss ich jetzt nicht ausführen. Und dann innerlich den Eindruck, Gott sagt ihr, geh raus, ja. Und siehe da kommt ein Kronprinz, sie verliebt sich und so weiter, ist aber so fromm und sagt, ich verstehe so, Gott sagt, ich soll rausgehen. Dann meldet sie sich an zum hörenden Gebet und kriegt eine ganze Menge Worte. Die werden bei uns aufgenommen auf einen Tonträger. Also die Leute können das zu Hause nachhören, kriegen das mit. Und sie hat alles, was dort gesagt wurde, nur für sich gedeutet, grünes Licht. Dann habe ich das gehört. Ich habe nichts davon gehört. Ich habe überhaupt kein grünes Licht dafür gesehen. Ja. Aber sie ließ sich nicht belehren. Die Deutehoheit liegt bei dem Empfänger, nicht bei dir. Nicht bei dem Geber. Das war ihre Argumentation. Ja. Ich habe das empfangen und ich habe es so empfangen, dass Gott sagt, ja, geh raus aus der Ehe, also sie hat sich scheiden lassen und so weiter. Und das war nicht gut und ist bis heute nicht gut. Das heißt also, hier bin ich zurückhaltend, es als Prinzip einzuführen. Es kann mal sein, wenn eine Gruppe im höheren Gebet sagt, wir haben einen Eindruck, den können wir selber nicht deuten. Vielleicht hast du oder haben sie eine Hilfe dazu, eine Deutung. Das kann sein, besonders wenn es um Symbole oder Namen geht und solche Dinge. Das kann sein. Auch hierzu mal ein Beispiel. Hörendes Gebet bei uns war eine kleine Gruppe. Das Beispiel darf ich auch sagen. Ein Mann von außen kam, hatte sich angemeldet. Wir kannten den nicht. Und der Leiter damals dieser Gruppe empfing immer die Zahl 4. Dann kann man auch nicht sagen, im Namen Jesu sage ich dir 4, hilft auch nicht. Ja? Also, aber er sagt, es hat mit 4 zu tun. Und dann hat er weiter gebetet in dieser Phase und Gott sagt, das hat mit dem Alter dieses Menschen zu tun. Als er 4 Jahre alt war, ist was Entscheidendes in seinem Leben passiert. Und das will ich berühren. Die anderen in dem Team hatten so Trostworte, so Zuspruch, Herr, der Herr will mit dir sein und komm in die Puschen und sei fröhlich und solche Sachen, ja. Ein bisschen edler ausgedrückt, aber so etwa war das. Und dann sagte der das mit der 4 und dann schockte der junge Mann. Sagt, ja, als ich 4 Jahre alt war, hat mein Vater uns verlassen, meine Mutter und mich. Und den Schmerz habe ich nie überwunden. Und es ging also darum, er hatte eine Bibelschulausbildung, er kam nicht von Wiedenest. Ich glaube, er ist hier nicht bekannt. Er hatte eine klare Berufung, auch in den hauptamtlichen Dienst, in die Mission, auch in die Außenmission. Und er zögerte, weil er dachte, nee, nachher verlässt Gott mich. Das war der Hämmer. Er hatte keine Freude. Und es war genau dieser Punkt. Und wir haben ihm empfohlen, dann die Seelsorge nochmal in Anspruch zu nehmen, innere Heilung zu empfangen. Und Gott sieht ihn ja und er beruft ihn. Und er wird mit ihm sein. Auf einmal machten die ganzen Zusprüche für ihn auch mehr Sinn. Er ist dann auch gegangen, zum Glück. Also, war es Prophetie? Dient es zur Auferbauung der Gemeinde? Beziehungsweise des Adressaten erbaut? Das heißt nicht, ob der das erbaulich findet, ob das schön ist für seine Emotion, ob das seine Seele krault, das meine ich nicht. Wenn ich Auferbauung lese, Ökonomie heißt, wird der Christus im Anderen auferbaut. Kommt Christus zum Tragen. Ja, das kann auch mal schockierend sein für die Person, aber darum geht es, dass Christus gesehen wird und gestärkt wird im Anderen. Also es ist eine Frage nach dem Ergebnis und nach der Reaktion. Stimmt es überein mit der Bibel? Das ist natürlich eine Kernfrage, deshalb ist es wichtig, dass wir alle die Bibel gut kennen. Und nicht sagen, der Herr hat zu mir gesprochen, ich soll sagen, er reißt morgen diese Gemeinde ab. Also das ist nicht so, steht auch nicht in der Bibel. Ne? Entspricht es dem Evangelium von Christus? Auch hier gemeinsam zu lesen und zu forschen. Nichts, was du empfängst, widerspricht den Worten der Heiligen Schrift. Schmälert das Wort die Ehre Jesu Christi? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Menschen neigen dazu, wenn sie eine Begabung haben, hey, ich bin eine tolle Hechtin oder ein Hecht. Ja, also ich bin, Leute, Gott hat mich ja sowas von begabt, das hältst du nicht aus. Ja. So, und ja, wow, ist das eine Frau Gottes? Also so möchte ich auch sein. Immer wenn das aufkommt, je mehr Applaus du kriegst und Anerkennung, umso mehr brauchst du Gnade dir Gott, sage ich mal. Ja, du brauchst Gnade. Ja, wenn eine Gemeinde, wir haben das erlebt, eine Gemeinde blüht auf und es läuft alles gut oder im Persönlichen, du hast nur noch Erfolge und Gott ist mit dir. Ich habe viel Erfolg in meinem Leben erlebt, geistlichen Erfolg. Gott hat gesegnet, ja. Und ich weiß, warum Gott manche Dinge in meinem Leben zulässt, wo ich sage, Herr, ich bin ein ganz armer Tropf. Ich bin ein ganz armer Tropf. Und ich bin jeden Atemzug auf die Gnade Gottes angewiesen. Das sage ich jetzt nicht nur so, das ist so. Dessen bin ich mir bewusst. Ja. Und ich muss ewig lernender bleiben. Und ich bin in der Abhängigkeit Gottes. Und ich glaube, dass Gott mir deshalb immer mehr anvertraut. Als ich in Ruhestand ging, dachte ich, Herr, jetzt habe ich Feierabend. Und Gott hat gesagt, ja, jetzt machst du erstmal Schnitt. Erhol dich mal, atme tief durch und jetzt legen wir mal los. Jetzt bist du freigesetzt für das, was ich schon lange geplant habe. Ja. Und rucki zucki geht's weiter. Also kommt Jesus groß raus. Man könnte mit Luther sagen, treibet es Christum. Ja. Alles, was Christum treibet. Ja. Also Jesus soll rauskommen. Schmälert es die Ehre Jesu. Ist der prophetisch Redende jemand, der Christus entschieden nachfolgt und dessen Leben Spuren in der Nachfolge aufzeigt? Auch hier zu gucken, wer spricht mich denn an? Ist das jemand, der sowieso gerne anderen sagen will, wo es lang geht und so weiter? Und da müssen wir wirklich aufpassen. Ich persönlich lese das Andachtsbuch von Oswald Chambers. Mein Äußerstes für sein Höchstes. Ist das hier bekannt in euren Kreisen? Wer kennt das? Würde mich mal interessieren. Ja, guck mal, die erleuchten Gesichter jetzt an. Also ich lese das seit 50 Jahren, wirklich. Und gerade gestern war zum Beispiel so ein Tag, wo er dann, manchmal sehr forsch mit seiner Ansprache, also viele meinen, sie müssten in das Leben anderer reinreden. Ja. Und er sagt dann, Leute, wenn Gott zu dir spricht, fixier dich voll auf Jesus. Ja, wenn andere das gut finden, was du machst, das kann nicht der Maßstab sein. Gut. Ordnet sich der prophetisch Redende also in der Gemeinschaft unter? Auch das ist ein wesentlicher Punkt. Wie viel prophetisch Redende habe ich erlebt? Das sagt der Herr. Und wie Richter sich anmaßen und dann aus der Versammlung rausgehen. Und wenn ihr das nicht macht, dann ist Gott nicht mehr mit euch, nur weil sie ihre Meinung nicht bestätigt sehen. Lebt in einer verbindlichen Gemeinschaft. Wer passt auf die prophetisch Redenden auf? Wer passt auf die Pastoren auf? Wer passt auf die Hirten auf? Wer passt auf die Ältesten auf? Und hier sind die Ältestenschaft einer Gemeinde ist wirklich füreinander verantwortlich. In welcher Beziehung steht er zu dem Adressaten der Botschaft? Vorhin gesagt, wo keine Liebe ist, ist auch keine Vollmacht. Um ganz schlicht zu sagen. So. Vielleicht dazu, gibt es zu diesem ganzen Bereich noch Rückfragen?
Meine Frage ist, wie gehst du damit um, wenn du den Eindruck hast, das ist jetzt nicht der Fall? Das ist nicht authentisch, was die Person sagt. Konfrontierst du dich damit oder übergehst du das einfach?
Es kommt auf die Schwere an dessen, was der sagt. Also wenn jemand nach vorne geht und sagt, liebe Geschwister, ich habe lange in der Nacht gerungen und Gott hat mir dieses Wort gegeben, was ich euch sagen soll, der Herr liebt euch. Dann würde ich sagen, ja, schön, dass du uns das sagst, aber dass du lange ringst mit dir, das hättest du gar nicht sagen müssen. Das würde ich ihm vielleicht nicht öffentlich sagen, denn dadurch will er deutlich machen, wie wichtig ihm das ist und was er für ein toller Hecht ist. Das muss die Gemeinde gar nicht hören. Ja, ich sage es jetzt mal so. Ich versuche das zu differenzieren, wenn jemand öffentlich sehr massiv auftritt und ich spüre oder die Gemeinde spürt das auch, da ist zwar was Wahres drin, aber 80%, was der davon sich gibt, ist nicht vom Herrn. Dann würde ich sagen, liebe Geschwister, die Bibel sagt, ich würde die Bibel aufschlagen, Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Wir haben eben von jemandem prophetische Rede gehört. Und jetzt müssen wir prüfen, was davon gut ist, was vom Herrn ist und was vielleicht gut gemeint war von ihm. Ja, also immer versuchen, den anderen auch noch zu ehren, denn das kostet ja auch eine Überwindung, das zu sagen. Das muss man ja auch sagen. Es sind ja nicht alle, die gerne mal vorne stehen wollen. Wenn es richtig massiv wegweisend falsch ist oder eine wegweisend falsche Deutung, auch das habe ich erlebt, dann würde ich den Leuten sagen, wir hören das im Namen Jesu, das können wir nicht als Wort Gottes annehmen. Wir schätzen das, dass du das geprüft hast, aber nach dem, was ich wahrnehme und was wir als Ältestenschaft wahrgenommen haben, wenn es ein Wort an die ganze Gemeinde ist, würde ich sagen, nein, das nehmen wir nicht an. Wenn Gott uns das sagen will, wird er es uns anders nochmal sagen, aber hier hören wir nicht deine Stimme. Auch das deutlich der Gemeinde deutlich zu machen. Das ist in meiner Praxis vielleicht 4-5 Mal vorgekommen bis jetzt, also gar nicht so oft, aber manchmal muss man das machen. Und das hat in der Gemeinde nicht irgendwie Angst bewirkt, sondern, ach, hier wird differenziert. Hier wird wirklich gerungen darum. Oder wenn Leute ein Wort haben für eine ganze Gemeinde, sage ich ihnen immer, pass mal auf, das ist ein Wort, wenn ich das richtig verstehe, das richtet sich an die ganze Gemeinde hier. Stimmt das? Ja, so glaube ich das. Sage ich, gut. Dann bitte ich dich, schreibe es auf. Und dann möchten wir das vorher in der Ältestenschaft dieser Gemeinde vor dem Herrn bewegen. Und dann werden wir uns mit dir verständigen und dann kannst du das gerne nochmal hier geben. Also wir haben auch so eine Art Vor-TÜV, theologischer Überwachungsdienst. Ja? Also dass da nicht jeder einfach sowas hinpuzzeln kann. Und das ist auch in unserer Gemeinde inzwischen normal geworden. Also wer schon mal in der Friedenskirche war, da kann man nicht einfach aufstehen, was sagen, weil das akustisch gar nicht geht. Man kann das zwar, aber es hört sowieso keiner richtig, nur die da drum sitzen. Es muss durchs Mikrofon gehen, ja. Und dementsprechend haben wir vorne unsere Leitung im Gottesdienst und die Leute wissen das in allen Gottesdiensten. Bevor ich ans Mikrofon gehe, kläre ich das mit Leuten aus dem Leitungsteam ab, ob das hier in den Gottesdienst reingehört oder nicht. In einem Hauskreis kann man da schon lockerer mit umgehen, finde ich. Da kennt man sich, da liebt man sich und dann kann man das. Aber vielleicht hast du bessere Erfahrungen, Reinhard, du bist ja ein alter Hase. Ein Rentnerhase jetzt.
Das ging mir nur persönlich. Ich habe immer wieder mal angerufen von Leuten, die prophetische Begabung haben. Und ich denke, das ist so schräg. Und ich bin immer froh, wenn ich nicht da bin. Aber wenn ich alle Leute entgegennehmen kann und ringe damit, muss ich das mal
sagen. Ja. Also, aus den Erfahrungen, ich kenne solche Erfahrungen auch. Man wird angerufen von Leuten, die meinen, dass sie prophetisch begabt sind. Vielleicht sind sie das sogar auch. Aber sie bringen schräge Sachen rüber. Ich könnte viele solcher Beispiele erzählen. Ich weiß, als wir damals in Hannover, da mussten wir neu bauen. Wir mussten das ganze Ding abreißen und ein neues Ding hinsetzen oder das umbauen, alles sehr teuer. Und eine junge Frau, die wirklich prophetisch begabt war, sagt, ich habe eine Vision und so weiter. Und lange Rede, kurzer Sinn, es ist nicht vom Herrn. Der Herr sagt, baut nicht, macht nicht und so weiter. Ja. Und wir haben tausendmal hingehört und immer wieder gerungen in der Gemeindeleitung, das ganze Gemeinde. Wir haben immer ein anderes Votum von Gott gehört. Nur weil sie prophetisch begabt ist und eine Vision hatte, werden wir das nicht ändern. Und es war auch nicht sie hatte nur Angst, dass sie wieder so viel opfern muss. Das steckte dahinter, ja, ich meine, wenn man baut, kostet das Geld, ne? Oder? Ich sehe einen, der nickt. Gut. Wir haben das gehört, ja? Na, okay. Aber Geld ist für Gott kein Problem, nur für uns. So. Weitere Fragen dazu? Dann würde ich vorschlagen, dass wir vor der Kaffeepause jetzt schon mal eine praktische Übung machen. Das hält uns wach. Also ich habe heute Morgen am Einstieg so ein bisschen assoziativ erzählt, dass der Geist Gottes auch situativ redet. Du stehst irgendwo und auf einmal kommst in ein Gespräch. Letztlich geht es um einen prophetischen Lebensstil dabei. Ja, oder wenn ich zum Beispiel, ich mache Fitness, damit ich möglichst gesund sterbe, sage ich mal so. Und dann hänge ich da an den Geräten beim Kiesertraining, ja, und das ist auch langweilig. Da hängt man immer, macht immer die gleichen Übungen und alle sehen so elend aus, dabei und keuchen. Und dann habe ich mir angewohnt, ich gebe jedem Gerät einen Fürbittenamen. Also jedes Gerät ist eine Fürbittestation. Ja? Das macht das Ganze schon mal unterhaltsamer für mich. Und dann ist es so, dass ich immer darauf achte, wenn ich irgendjemanden da pusten oder sehe am anderen Gerät, sagt, der erinnert mich an irgendwen. Und dann fange ich an, für diese Person, an die mich diese Person erinnert, zu beten. Das ist jetzt, man kann sagen, das ist ja Spielerei, das ist situativ. Oft rufe ich die anschließend an oder ich besuche sie. Und ich habe dabei festgestellt, dass Gott diese Wahrnehmungsübung, die ich mache, nutzt, wo ich für andere prophetisch eine Botschaft ausrichten kann, die Gott mir gibt in dem Moment, wenn ich für sie bete. Nun, das muss nicht jeder so, also bei mir ist das etwas stärker ausgeprägt, muss nicht bei jedem so sein. Aber mit den Fürbetestationen, das kannst du machen, nicht nur beim Training, sondern auch wenn du mit dem Hund Pipi machst, oder der Hund macht Pipi, du nicht, sagen wir mal so. Und da habe ich mir das auch angewöhnt. Unsere Hündin damals, die hatte die festen Stationen, jeden Morgen musste ihr Revier abgemarkert werden. Und da habe ich gedacht, oh, die hat da 6, 7 Bäume, Sträucher. Habe ich gedacht, wir haben gerade 6, 7 Leute in der theologischen Ausbildung, also jeder Strauch kriegt einen Namen. Herr, ich bete für Gernot, schenk, dass er durchhält im Theologiestudium. Ich bete für Mareike, dass sie wirklich in die Mission geht und so weiter. Und da war das auch schöner dann. Gut, kann man so machen, muss man nicht so machen. Assoziatives, prophetisches Reden, nenne ich das, was wir jetzt machen gleich, wozu ich uns einlade, ist eine ganz praktische, auch eine schöne Übung. Der erste Teil ist so, dass ich dich einfach einlade jetzt. Du brauchst dazu eine Bibel, wenn du sie hast. Oder sonst musst du dir eine leihen oder vielleicht brauchst du sie auch nicht. Ich bitte dich, dass du es zum Schreiben rausnimmst, wenn du es hast. Ist aber auch nicht dringend notwendig. Wenn du es hast, ist es eine Hilfe. Und dass jeder einmal nachdenkt für einen kurzen Moment, gibt es ein Bibelwort, welches mir in letzter Zeit oder auch in meinem Leben ein ganz entscheidendes Bibelwort war. Ein ganz entscheidendes Bibelwort, wo du Gottes Reden gehört hast zu dir. Und gesagt hast, das ist ein Wort, das ist mir ins Herz hineingefallen. Wenn es kein Wort ist, dann kann es auch ein Lied sein oder ein Gedanke, den du von Gott empfangen hast, der immer wieder kommt. Wenn es sowas gibt, denk mal drüber nach. Jeder denkt einfach mal drüber nach. Wir nehmen uns einen Augenblick Zeit und dann bitte ich dich, dass du dieses Wort dir aufschreibst oder dir merkst. Oder wenn du es nicht genau weißt, wo es steht, das können wir später nachschlagen. Wir nehmen uns dazu mal ganz bewusst Zeit. Ich hoffe, ihr müsst nicht allzu lange grübeln. Seid auch nicht zu wählerisch. Ich denke, Gott hat zu meisten von uns schon öfter mal gesprochen. Nur wichtig wäre, dass jeder so ein Wort hat. Wenn du jetzt noch keins hast, nimm einfach eins, was dir jetzt spontan in den Sinn kommt. Ein Bibelwort. Okay? Hat jeder was? Wer braucht noch Zeit? Seid offen. Okay. Was wir jetzt machen, das nenne ich prophetischer Raum, prophetic room im Englischen. Ich bitte uns gleich, ich werde gleich ein Gebet sprechen und ich bete, dass Gott gegenwärtig ist, dass er prophetisch Regie führt. Und wir wandeln in dieser wunderbaren Wandelhalle hier im Gottesdienstraum umher. Wandeln heißt, du bewegst dich. Du sitzt nicht und sagst, hoffentlich entdeckt mich jemand, sondern du bewegst dich so gut es geht. Wir gehen langsam umher. Dabei schauen wir uns möglichst an, in die Augen. Ja. Und du gehst betend umher und segnend umher. Wen du siehst, versuchst du mit reinzunehmen in die Gegenwart Gottes. Ein segnender Raum. Und dann hast du innerlich die Frage, Herr, gibt es hier einen Menschen, dem ich dieses Wort, was mir einmal so wichtig war, jetzt hier heute auch sagen sollte? Es kann eine Person sein, es können auch 2 oder 3 sein, weiß ich nicht, je nachdem, wie du das wahrnimmst. Das ist das prophetische Moment da drin. Du prüfst also, gibt es ein, möchte Gott etwas, was dir wichtig geworden ist, für einen anderen auch zum Segen setzen, und zwar heute hier in diesem Raum. So. Das heißt, jeder von euch ist eingeladen, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Du musst auch nicht entscheiden, ob das alles gut ist. Ich werde das nachher auch nochmal wieder alles zurechtbeten, sage ich mal. Also, dass hier keiner irgendwie manipuliert rausgeht. Aber ich habe diese Übung mit so vielen Leuten gemacht, mit großen Versammlungen. Und ich bin jedes Mal erstaunt, wie Gott diese Form gebraucht hat, um zu Menschen zu sprechen. Das ist unglaublich. Und man erlebt, man selber ist Gebender und man selbst ist auch Empfangender. Weil es kann ja sein, dass jemand vor dir stehen bleibt und sagt, ich sehe gerade, was du nicht siehst oder was weiß ich, hat gerade eine Offenbarung über dir oder möchte dir das Wort weitergeben. Und seid mutig dabei. Es sei denn, Gott hat dir gerade ein Wort angegeben, geh hin oder hänge dich, dann solltest du nochmal prüfen, ob das jetzt das Richtige ist. Ja, aber seid mutig, ruhig, und wir wollen dafür beten. Ja? Gut, ist die Form soweit klar oder hat jemand dazu Rückfragen? Okay, gut, dann bitte ich uns zunächst einmal aufzustehen. Und ich werde ein Gebet sprechen. Und dann nehmt gerne eure Bibel mit, wenn ihr habt. Oder das Wort, wenn ihr es aufgeschrieben habt, nehmt es ruhig mit. Das könnt ihr weitergeben, wenn ihr wollt. Herr, wir sind hier, Jesus, der du lebst und hier in diesen Räumen schon so viel gewirkt hast und weiter wirken willst. Wir sind hier, und beten, Geist Gottes, dass du das prophetische Charisma in unserer Mitte wächst, dass es reifen kann, dass wir lernen können. So bitten wir dich, übernimm du die ganze Regie, übernimm doch bitte jetzt auch die Herrschaft über unser Denken. Manche Ängste, die vielleicht da sind, Herr, wir geben sie dir hin. Ich bete, dass du viele von uns oder alle zum Segen setzen kannst und dass viele von uns auch ein Wort empfangen, von dir empfangen, Herr, was ihnen Wegweisung und Trost und ja, Orientierung gibt. So befehlen wir uns dir jetzt an. Wir laden dich, Heiliger Geist, ein. Du Geist Jesu, wir beten, dass du, Jesus, verherrlicht wirst. Amen. Ja, und nun geht es ums Wandeln. Wandeln heißt langsam gehen. Einfach, ihr geht umher, ihr könnt hier vorne gehen, ihr könnt auch hier so. Geht umher und schaut euch an und wenn ihr den Eindruck habt, dieser Person gebe ich dieses Wort weiter, ist gut. Ja. Und das machen wir jetzt so 5 Minuten etwa. Also wir machen keine Ewigwandlungen hier. Gut, Gott segne euch. Dann nehmen wir vielleicht noch mal Platz. Ihr merkt selber, es ist ja eine komische Übung. Man macht das, eine Übung. Wir laufen hier rum, Samstagnachmittag. Und manche denken, was denkt der Herr wohl über uns hier? Und trotzdem ist es ja, die Übung hat folgenden Sinn. Erstens, dein ganzes Leben ist ein Wandeln. Wandelt im Herrn. Also das Wort wandeln finde ich insofern gut, kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet eigentlich sich ständig bekehren. Ständig wenden heißt es. Du wendest dich ständig zu, du siehst etwas und wendest dich ständig zum Herrn. Das, so fühle ich wandeln. Du bringst dein ganzes Leben in Verbindung mit dem Herrn. Vorhin sprach ich mit jemandem, der sagt, ja, profitiere, ist das denn für den Beruf auch? Ich sage, ja, warum eigentlich nicht? Es betrifft das ganze Leben. Es ist nicht nur, dass Prophetie zum Einsatz kommt, wenn du irgendwo in der Gemeinde etwas tust oder in der Seelsorge bist, oder, sondern das Prophetische, das Reden, die Kommunikation mit Gott bleibt doch erhalten, egal was du tust. Ob du nun, was weiß ich, den Hof fegst oder das Klo putzt oder sonst was machst. Ja? Und ich lerne das zunehmend, meine ganz normalen Dinge immer versuchen, im inneren Gespräch mit Gott zu haben. Was ich wahrnehme, was ich sehe, was ich höre, was ich tue. Und Gott redet nicht laufend. Ja, der sagt nicht, jetzt hast du dies und ich muss nicht immer so, oh, ich muss noch hören, bevor ich was handle. Ja, das kann man ja auch nicht machen. Da ist man ja nur noch so halb höher. Das geht nicht. Aber immer online bleiben sozusagen. Das ist das Geheimnis. Also online versteht ihr, ja, Anschluss haben. Dass wir den behalten und wir werden uns wundern. Ich wundere mich jedes Mal, wie oft Gott spricht in Situationen, die habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Oder jetzt vor kurzem, vor einem Jahr oder wann das war, ich weiß nicht, wann es war. Wollte ich einkaufen gehen oder ich sollte oder ich wollte, ich weiß es nicht, auf irgendwas, ich ging einkaufen, so. Und ich hatte die Einkaufstaschen schon, war auf dem Hof, der Herr sagt, ich möchte gehen nochmal zurück. Ich sage, ja und? Das war aber so innerlich klar, ich denke, da habe ich was vergessen, Portemonnaie dabei. Herr, was ist? Ja, nimm Schäfchen mit. Also wir haben bei uns so selbstgestrickte kleine Schäfchen. Die hat meine Frau gestrickt und so weiter. Dann haben wir eine Überdosis von, die verschenken wir mal. Und das ist bei den strickenden Frauen, die finden manchmal kein Ende dann. So ist das. Und da hatten wir also ganz viele solche kleinen Schäfchen. Ganz putzig. Man konnte mit der Hand da so reingehen und das Spielen mit den Kindern. Ne? Ganz schön gemacht. Nimm so ein Schäfchen mit. Ich denke halt, das ist ja komisch. Aber ich gedacht, das stört ja keinen. Ich stecke mir das Schäfchen in die Tasche. Ich sage, ja, mache ich. Und wenn ich das vergeblich gemacht habe, hatte ich ein Schäfchen in der Tasche. Wo ist das Problem? Also ich fühlte mich dann irgendwie, ich denke, mal sehen, was der Herr mit dem Schäfchen vorhat. Und dann kam ich zur Kasse, hatte eingekauft, finde keinen Ansatz. Und dann sagte der Herr, oder ich hörte ihn, leg das Schäfchen aufs Band. Ich sage, okay, ich lege das Schäfchen auf. Die anderen gucken schon, so. Und dann war interessant, kam zur Kassiererin, die nahm das. Ist nicht von uns, ne? Ich sage, nein, das schenke ich Ihnen. Warum? Das ist ein Schäfchen. Das ist ja nett, aber was soll ich damit? Ach, wissen Sie, in der Bibel steht, dass der Herr Jesus, wie für uns ein guter Hirte ist. Letztlich sind wir alle Schafe, oder? Sie fing an zu weinen. Es berührte sie. Und es war für sie genau richtig. Ja. Aber ich musste auch gar nicht weiter reden. Die hat das Schäfchen genommen und wie so ein Goldstück daneben die Kasse gelegt. Oh, ich habe ein Schäfchen. Ne? Also es fand ich auch interessant, was Gott mit solchen Kleinigkeiten oft macht. Nun, das ist nicht immer so. Und man muss das lernen und oft täusche ich mich auch oder ich bin unsicher. Jetzt, ich sag mal, ich habe gerade vor 3 Tagen, sagte mir jemand, oder nee, ist jetzt eine Woche her, stimmt schon, sagt jemand, bete intensiv für mich, ich brauche das. Sagt aber nicht, warum ich intensiv bete und Gott hat mir was gegeben für ihn, einen Impuls. Und er lebt nicht in meiner Nähe. Und ich denke immer, ich habe schon den Hörer in der Hand, jetzt rufe ich ihn an. Und Gott sagt, nee, jetzt noch nicht. Ich denke, was ist das? Also ich warte, bin mal gespannt, wann die Zeit ist, wo Gott sagt, jetzt sag es ihm. Ja, ist auch nichts Schlimmes, finde ich, was ich dem sagen soll. Ne? Aber hierzu hinzuhören, wann ist es dran? Oder ich habe eine Phase gehabt in meinem persönlichen Lernen, dass ich immer, wenn ich so meine Andacht und meine Zeit mit Gott hatte am Tag, und mich irgendwas, so wie wir eben, irgendwas hat mich ganz besonders angesprochen, ein Wort. Dann habe ich manchmal gesessen, Herr, dieses Wort hat mich so auferbaut und so gestärkt. Kann das nicht jemand anders auch noch dienen? Möchtest du mir einen anderen in Erinnerung bringen, dem ich dieses Wort auch sagen darf? Vielleicht hat der ähnliche Freude daran. Ja. Und dann bete ich und dann fallen mir manchmal Leute ein, an die habe ich Jahrzehnte nicht gedacht. Ja, ich weiß gar nicht, ob die noch leben, dann google ich oder guck, ob die überhaupt noch da sind. Und da habe ich umwerfende Erfahrungen mitgemacht. Und dann kann man auch sagen, was ist das? Ich kann mich entsinnen, jemanden hatte ich lange rumgesucht, ob der noch da ist und so weiter, schließlich gefunden. Es war auch ein Bibelwort und er sagt, dies ist das Wort, was mich die ganze Zeit bewegt. Und es war ein sehr wegweisendes und ein klares Wort. Sagt, das ist für mich so eine Bestätigung. Und dass du noch lebst, ich sage ja, und dass du noch lebst, und dann haben wir gesagt, okay, Gott segne dich und fertig, ja, aber also da macht man schon interessante Erfahrungen. Oder ein anderes Beispiel, ich rief dann jemanden an, es war war auch jemand, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das war so ein Wort, das kann man auch, so, wenn jemand sagt, der Herr ist dein Versorger, so ein Wort war das. Wenn du das hörst, sagst du, oh, das Eis wird wohl dünn. Ne? Wenn der Herr mein Versorger sein muss, dann kriege ich eine schlechte Rente oder was, ne, so ungefähr. Und der Herr sorgt für euch und alle eure Sorgen wirft auf ihn, so ein Wort. Und ich habe ihm das weitergegeben. Ich sage, und ich hatte den Eindruck, das ist für seine Familie, ist gar nicht für ihn persönlich. Und er war sehr offen, er sagt, ja, aber wir haben gar keine Sorgen zurzeit groß, bei uns läuft es wirklich gut. Ne? Und dann traf ich ihn ein Jahr später und sagte, du, 2 Monate später ist die Bombe eingeschlagen. Und das Wort hat uns durchgetragen, noch und noch. Ja? Und da habe ich gedacht, so ist das manchmal. Also wirklich offen zu sein, empfänglich zu sein, selber immer wieder Orte zu schaffen, wo Gott redet, man muss nicht ritualisiert sein. Ich bin ritualisierter Mensch, wie man das in der Spiritualitätssprache nennt. Also ich versuche mein ganzes, vieles in meinem Leben ganz bewusst in Verbindung mit Gott zu bringen. Zum Beispiel, ich fege gerne. Ja? Fegen, man hat so einen Besen und einige, die das nicht kennen, fegen. Ja, richtig fegen. Ja? Also, und wir haben einen ziemlich großen Hof und jetzt im Herbst kann man immer fegen. Ist immer was da, ja. Und irgendwann habe ich mir gesagt, immer wenn ich fege, das ist für mich die Zeit, wo ich sage, Herr, was möchtest du in meinem Leben wegfegen? Also eine Art Bußfegen. Ja, ich frage Gott mit jedem Zug, Herr, gibt's irgendwo Sachen, Unrat in meinem Leben, Dinge, die weg müssen, die sind an sich nicht schlecht, aber die gehören da nicht hin. Und als wenn Gott sagt, geh mal wieder fegen, Junge. Ja, also das kann man so machen, muss man nicht. Aber ich will das euch Beispiel nennen, dass wir das Leben hineinnehmen in unsere ganze Beziehung und auch in das Hören auf Gott. Und Gott ist viel mehr im Leben zu finden, als wir denken. Manchmal spricht Gott ganz konkret. Das ist selten, wenn man nicht weiß, für wen das ist. Das ist schwierig. Ja. Und ich hatte mal das war auch so ein ähnlicher Workshop wie dieser oder ein Seminar bei den Katholiken war das, glaube ich. Ja, ich glaube. Aber das war ökumenisch aufgestellt, war in der katholischen Kirche so. Und da war so eine Übung, die werden wir auch nochmal machen, nachher nach der Pause, wo man dann zu zweit ist und füreinander hört. Und das ist sehr interessant, es passiert viel und ich hatte sowieso die Seminarleitung, es ist immer gut, wenn einer guckt, ob alles in Ordnung bleibt, ja. Und ich saß dann in der Zeit, wenn die anderen alle am Hören waren, ist eine ruhige Zeit, ich war müde und dachte, ach Herr, hatte noch so ein paar Gedanken und dann sage ich, Herr, wenn doch was ist, wenn du mir noch was sagen willst. Und dann hatte ich ein Bild, ein sehr kompliziertes Bild. Ich bin technisch nicht sehr affin, um nicht zu sagen, ich bin technisch uninteressiert. Und ich kriegte das Bild überhaupt nicht voneinander. Es war irgendwelche Kanalisationsrohre, die immer gedreht wurden und die passten nicht ineinander. Und ich denke, ja, das ist, glaube ich, nicht von dir, aber ist auch okay. Und es war immer, als wenn der Herr sagt, doch, ich will was sagen. Und ich sage, ja Herr, was ist denn das? Ja, das ist für jemanden, der hat Probleme mit der Kanalisation in seinem Haus. Und der dreht was durch. Und sag ihm, ich krieg das zusammen, was du nicht zusammenkriegst. Ich kümmere mich darum. Ich sage, ja gut, soll ich nachher fragen, ob jemand Kanalisationsprobleme hat oder wie? Also ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und im gleichen Moment, ich sage, Herr, vielleicht sagst du mir, wem ich das sagen kann. Und da gibt es unterschiedliche Wege, wie Gott das manchmal führt. Das ist nicht bei jedem so. Ich sage das aber nur, auch das kann passieren. Gott gab mir einen vollen Namen mit Vor- und Zunamen. Ich habe aufgeschrieben, dachte ich, den kenne ich nicht. Ist ein schöner Name, aber ich kenne den nicht. Ja. Aber mal sehen, vielleicht gibt es ja nachher. Ich frage nachher jemanden, ob jemand hier ist mit dem Namen. So habe ich das abgemacht. War ich gerade fertig damit, geht die Tür auf, kommt jemand rein, setzt sich neben mich. Sagt, entschuldigen Sie, ich komme zu spät. Ich hatte gerade Probleme, aber ich freue mich, dass ich noch dabei bin. Ist gerade hier Stille. Ich sage, ja. Ach, Haben Sie ein Wort für mich? Ich sage, ja, es kommt darauf an, wie Sie heißen. Wirklich? Da sagte der diesen Namen. Ich sage, ey, ja, dann habe ich, glaube ich, ein Wort. Kümmere dich nicht um deine Kanalisation. Der Herr wird sich drum kümmern. Und der sagt, das ist unglaublich. Sagt er, deshalb komme ich zu spät. Ja, wir bauen gerade ein Haus und die kriegen das dann nicht zusammengedreht. Und wir haben gedreht und es geht nicht. Und dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich aber zum Seminar. Und jetzt kriegt der so ein Wort, der Herr kümmert sich um deine Verdrehtheiten da. Ja. Und es war interessant, ich habe das dann wieder vergessen. Und auch da kam der nach 4, 5 Jahren, kam er bei uns in Braunschweig mal in Gottesdienst und sagte, ich bin der mit den Rohren. Das ist wirklich so passiert. Danach haben wir es zusammengekriegt. Gott hat sich gekümmert. Also manchmal ist das auch so konkret. Das ist aber nicht immer so. Oder wenn Gott manchmal Worte gibt, Worte der Erkenntnis. Ich könnte den ganzen Nachmittag solche Beispiele erzählen. Die sollen dich nicht ermutigen, sondern entmutigen, sondern ermutigen, auch mal Gott solche Fragen ruhig zu stellen, wenn du nicht weißt, für wen. Das war damals in Kansas City, als das International House of Prayer dort anfing. Ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist, Mike Bickle und diese Leute, wo sie 24 Prayers rausgekommen sind, diese Bewegung. Und wir sind dahin gefahren mit der Ältestenschaft der Gemeinde, wollten uns das da anschauen und so weiter. Und die haben rund um die Uhr Lobpreis, 24 Stunden große Gottesdienste so. Und wir saßen da drin, Walter Rolko und Gebhard von Krosig und ich, wir drei waren da. Und wunderbarer Lobpreis und ich dachte, es tut gut. Und mittendrin sagte der Herr, ich möchte, dass du einen jungen Mann sagst, dass er nach Schweden gehen soll. Ich möchte ihn dort in der Mission gebrauchen. Ich sage, ja Herr, das ist wunderbar. Aber hier sind ungefähr 2.500 Leute und ich bin der Einzige, der hier fast alle nicht kennt, sozusagen. Dann musst du mir schon sagen, wie das geht. Ich werde dir das sagen. Ja. Dann habe ich weiter den Herrn gelobt, denn ich konzentriere mich nicht. Wenn der Herr sagt, ich kümmere mich drum, konzentriere ich mich doch lieber auf ihn. Ne? Also ich habe das fast vergessen. Gottesdienst war, oder wir hörten auf, das war ein kurzer Einschnitt. Wir wollten dann auch weiterziehen. Und da kam das Reden wieder. Ich möchte dich nicht nur mal erinnern. Ich sage, ja Herr, und wer ist es denn? Ja, das ist jemand, du wirst ihn erkennen, der hat einen großen weißen Fleck hinten auf dem Po. Also nicht auf dem Po, sondern auf der Hose. Ja. Ich sage, ja, das ist jetzt ungewöhnlich, dieser Gedanke. Aber ich habe mich darauf eingelassen, habe immer so ein bisschen rumgeguckt und nichts gesehen. Da habe ich gedacht, na ja, es ist, vielleicht war es auch nicht vom Herrn. Man hat ja auch, wie gesagt, ich habe so eine tolle Fantasie. Und kurz vorm Ausgang, puff. Da war jemand mit einer Jeans und richtig fetter, als hätte der sich voll in die Farbe gesetzt. Ja. Ich sage, okay, ja, das wird er sein. Also ich auf ihn zu, also man spricht, wir kommen von Deutschland, Entschuldigung und so, wer bist du denn? Yeah. Und er sagt, ja, ich habe hier Bibelschule gemacht und so weiter. Ich sage, wunderbar, ich glaube, ich soll dich ermutigen. Wenn ich das richtig weiß, möchte der Herr dir sagen, ich möchte, dass du nach Schweden gehst. Sagt er, wirklich? Ich sage, ja. Ja, sagt er, das ist doch meine Frage. Ich habe eine Anfrage nach Schweden und ich habe gerungen damit. Und ich bin hierher gekommen und ich weiß nicht, ob es vom Herrn ist oder nicht. Meine Eltern haben mir abgeraten. Die anderen sagen, ja, das ist gut. Ich kann die Sprache nicht. Und jetzt kommst du aus Deutschland und sagst mir das. Ja. Hat mich auch erbaut. Ja. Dachte ich, Mensch, Gott ist so präzise, so klar in vielen Dingen. Ja. Und solche Beispiele, ich könnte viele solcher Beispiele erzählen. Nur hier ist es wirklich immer wichtig zu respektieren. Wäre es jetzt so gewesen, überlege mal, ob ich so ein Beispiel auch habe. Wahrscheinlich habe ich die alle verdrängt, wo es nicht so gut läuft. Immer zu respektieren, auch wenn ich unsicher bin, frage ich vorher. Ja. Mein anderes Beispiel. Manchmal trainiere ich das, mein Hören auf Gott. Ich fahre immer einmal im Jahr irgendwo auf weit weg, wo mich möglichst keiner kennt. Und dann bin ich mit dem Herrn unterwegs und konzipiere irgendwas, was ich wissen will und so weiter. Und das ist meist irgendwo an der See und wo mich dann keiner kennt. Dann laufe ich am Strand lang alleine. Und da war es auch so ein Tag. Ich lief allein am Strand lang, war kein Mensch zu sehen. Ich betete, Herr, ich möchte das wirklich trainieren, dass ich höre auf dich, dass ich genauer hören kann. Da hinten, ganz hinten, sehe ich einen Menschen, der sitzt am Strand. Und ich möchte jetzt mit dir über diesen Menschen sprechen. Und wenn du eine Botschaft für diesen Menschen hast, dann gib sie mir. War ein interessantes Unternehmen, war ungefähr 1,5 Kilometer zu laufen. Also war viel Zeit, ich geschlenderte auch, ich war auch entspannt. Ich muss sagen, ich segne ihn, ich konnte dann schließlich erkennen, es muss ein Mann sein. Und der sonnte sich da oder was weiß ich, was der machte. Und dann sprach Gott mit mir, ja, das ist jemand, deshalb komme ich jetzt auf dieses Beispiel, der kommt aus Schweden. Und der ist hierher gekommen, um eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, er hat schon eine getroffen, er will heiraten. Und sag ihm, er sollte das nicht tun. Er will einen Mann heiraten. Ich sage, es ist aber ein heißes Thema jetzt, dachte ich, vielleicht habe ich mich da auch reingeritten. Aber es ging immer weiter, ja. Ich sage, ja, woran wird das, woher kann ich wissen? Ich kann doch nicht auf den Mann zu gehen und sagen, hallo, hey, Sie wollen wohl heiraten und dann noch einen Mann oder so. Gott will das nicht. Was soll ich denn machen? Nee, das ist ja auch nicht das, was du sagen sollst. Du sollst ihn ermutigen, dass er diese Entscheidung nicht trifft. Ich denke, ja, aber gib mir noch ein kleines Erkennungszeichen. Ja, sagt er, der ist sehr von seiner Mutter dominiert. Das macht ihm Probleme. Also die Mutter hat viel Sagen. Und seine Schwester auch. Und deshalb ist er hierher gefahren, um sich zu lösen von diesen Meinungen der starken Frauen um ihn herum, um sich gewiss zu sein, dass er seinen Weg geht. Ich sage, gut, okay, na jetzt. Und dann war ich auch angekommen. Ich konnte ja nicht noch da stundenlang im Kreis laufen. Ja. Habe ich mir Mut gefasst, ich ging auf diesen Menschen zu. Ich sage, na, machen Sie hier Urlaub so ganz allein und so. Ja, ja, sagt er, ich brauche Ruhe. Ich sage, na, Sie kommen wahrscheinlich aus Skandinavien. Ja, sieht man das? Bin ich so bleich, so ungefähr, ne, lach in der Sonne. Ich sage, ja, nicht ganz. Ja, ja. Und warum, ich war immer noch nicht sicher. Ich sage, warum sind Sie denn hier? Ach, sagt er, ich muss eine Entscheidung. Die muss reifen. Ich sag ja, das ist ja manchmal so. Besonders wenn man Leute hat, die einen mitprägen. Ne? Wahrscheinlich haben sie auch eine starke Mutter und eine starke Schwester. Sagt er, jetzt nennen sie mich unheimlich. Ich sag, nee, müssen nicht unheimlich sein. Ja. Ja, sagt er, naja, es ist so, aber ich gehe meinen Weg. Ich sag, wollen Sie heiraten? Dann guckt er nur noch. Hä? Ich sag, wissen Sie, ich bin mit Gott unterwegs hier. Und als ich sie gesehen habe, war es, wenn Gott mir ins Ohr sagt, ermutige diesen Mann, dass er diese Entscheidung nicht trifft. Ich denke, was Sie machen wollen, ist nicht gut für Sie. Prüfen Sie es doch nochmal. Ah, sagt er, ich bin auch unsicher. Und dann zögerte er, wisst ihr nicht, ob er mir... Es ist auch ein Mann, sagte er. Ich sage, ja, deshalb vielleicht auch noch extra. Ja. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Dann bin ich weitergegangen. Ich war nicht beauftragt, mit ihm Seelsorge zu treiben. Ja. Ich sollte ihn ermutigen, diese Entscheidung zu überprüfen. Und solche Phasen bewusst zu haben, ich prüfe das. Ich habe auch Phasen, wo ich laufe und denke, Gott gibt mir das. Vor kurzem mal passiert im Zug. Und ich war unsicher und ich sage, Herr, gib mir noch, ja, das ist eine alleinerziehende Mutter und so weiter. Da dachte ich, ja, muss ich mich ranpirschen? Ich erzähle euch diese Beispiele, wie ich mich ranpirsche dann. Mit Fragen, ja. Und ich sage, ach, Sie sind, wo fahren Sie denn hin? Und was man dann so quatscht, bis man überhaupt erstmal im Gespräch ist. Ja, ich bin unterwegs. Ich sage, na, Sie haben wahrscheinlich auch Kinder, ja. Nee, wie kommen Sie denn drauf? Sehe ich so aus? Ich sage, ach, ich hatte es vermutet. Und da wusste ich, ich habe mich getäuscht. Dann habe ich natürlich nicht weitergemacht. Ja, weil ich wollte da nicht irgendwas reinsprechen in ein Leben, was da gar nicht hingehört. Also auch hier gibt Gott Hilfestellungen, um es mal so zu sagen. Man kann auch Fehler machen, das letzte Beispiel vor der Pause. Diese Beispiele sollen euch ermutigen. Als ich anfing, so auf Gott zu hören, in dieser Weise, das war viele Jahre her, damals in Afrika, wo ich so krank zurückkam, Da war ich ein junger Mann noch. Und ich weiß, ich hatte morgens Bibel gelesen, Samuel ist das da, im Königebuch, wo man ein Vlies auslegt. Ich komme gerade durcheinander. Richter, ich wusste hier in Wieden, das wisst ihr das alle. Ich hatte das schon wieder vergessen. Also im Richterbuch legt ein Vlies aus da. Und es hat mich so erbaut. Ich ging zur Gemeinde damals in Lunza, in Sierra Leone. Und dachte, Herr, ich glaube, das ist ein Wort, was auch für Menschen hier ist. Und es ist für jemanden, der Gott gebeten hat, dass er ein Zeichen braucht, weil er eine ganz wichtige Entscheidung in seinem Leben trifft. Ich gehe also ganz mutig nach vorne damals. Ich sage, ich glaube, hier ist jemand im Gottesdienst heute, der hat Gott um ein Zeichen gebeten. So wie damals Gideon war es, glaube ich, ne, mit dem Vlies. Und Gott sagt, ich werde dieses Zeichen dir geben. Du wirst erkennen, dass ich dir helfe. Und ich setze mich wieder hin, alle sind beeindruckt, ich auch. Ja. Und während ich zurückgehe zu meinem Platz, sagt Gott, das habe ich dir gar nicht gesagt. Und ich war schockiert. Ich denke, muss ich jetzt wieder zurück? Herr, tut mir leid. Nein, du musst nicht zurück. Ich werde mich drum kümmern. Du bist am Lernen. Aber ich möchte, dass du in Zukunft genauer hinhörst, was ich dir sage und was ich dir nicht sage. Ja. Da habe ich gedacht, wow, das war eine Lektion. Also, ich hatte etwas einfach so gesagt, mehr oder weniger, weil ich den Eindruck habe, das passt irgendwie. Am nächsten Sonntag kamen wir wieder zusammen. Eine junge Frau kommt nach vorne. Hier, der junge Bruder aus Deutschland hat letzten Sonntag das gesagt. Und Gott ist so groß in meinem Leben, hat er geantwortet. Er hat Zeichen gegeben und sie pries den Herrn. Und ich saß da und dachte, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße ungefähr. Dass Gott praktisch meine Fehler, die ich gemacht habe, zugedeckt hat. Ich sage das bewusst, weil wir machen alle Fehler in jedem charismatischen Profil, egal was du tust, ob du lehrst, ob du was immer du machst, wir machen alle Fehler und dass Gott auch, wenn er unser Herzen sieht, sagt, ich krieg das zurecht. Ja. Und dass wir aber demütig sind und auch lernen und sagen, ja, nächstes Mal höre ich genauer hin. Und dann habe ich diese Sache dann natürlich übertrieben. Ich habe dann in den letzten Jahren, danach in den Jahren immer gesagt, Herr, nur wenn du mir selber ein Zeichen gibst, wenn ich wieder einen weißen Fleck an der Hose sehe oder was weiß ich, was ich dem alles vorgeschlagen, dann spreche ich. Und irgendwann hat Gott wieder geredet, hat gesagt, pass mal auf, Heiner, das machen wir jetzt nicht mehr. Das mit den Flecken und solche Sachen. Ich möchte, dass du mir vertraust. Und außerdem hast du den Schutzraum der Gemeinde. Ja. Das war für mich auch nochmal eine große Lektion. Ja. Also ich frage heute nicht mehr, Herr, gib mir dies Zeichen, das Zeichen. Ich gehe im Vertrauen rein, oft mit zitternden Herzen und Knien. Und wenn Gott sich dazu stellt, sage ich danke. Und wenn das nicht irgendwie Frucht trägt, dann sage ich, Herr, ich werde weiter lernen, aber ich werde dir gehorsam sein, so gut ich das kann. Ja.